willkommen und in dieser neuen Ausgabe von So klingt Innsbruck sprechen wir heute über die Situation zum Thema Schwangerschaftsabbruch in Österreich und die politischen Kämpfe der letzten Jahre dazu. Ich sitze hier heute mit zwei sehr spannenden Personen im Studio, die wir als eine Initiative von Innsbruck heute vertreten werden. Mir gegenüber sitzt Marlene von ProChoice, die noch eher eine jüngere Initiative ist, und auch gegenüber von mir sitzt Elisabeth von Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, die es jetzt schon über 50 Jahre aktiv sind. Vielen Dank, dass ihr heute beide da seid.
Gern, ja.
Danke für die Einladung.
Könnt ihr euch beide vielleicht anfangs vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr jeweils in der Initiative?
Also ich bin Elisabeth vom AEP, Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft. Das ist einer der ältesten feministischen Vereine in Österreich und in Tirol einmal auf jeden Fall. Der Verein ist 1974 gegründet worden, also heuer feiern wir das 50-jährige Bestehen dieses Vereins. Und der Verein hat mehrere Tätigkeitsbereiche. Ganz am Anfang war eben die Familienberatung, und das ist eine parteiische Familienberatung, eben so frauenzentriert. Dann gibt es eine Bibliothek mit Werken, die also eben Frauenthemen, Frauengeschichte, Politik, Wissenschaft, also eben wissenschaftliche Bereiche, aber auch Literatur und also es ist einfach ein riesen umfassendes Buch mit über 6.000, 7.000 Werken. Dann gibt es eben auch die IB Informationen. Das ist eine Zeitschrift, die seit Anfang an herausgegeben wurde. Zuerst war es eben nur so eine Information für die Mitglieder. Und dann ist es aber jetzt zunehmend eben sozusagen auch ein Archiv für Frauenthemen geworden. Sie erscheint viermal im Jahr. Und da haben wir eben auch genau zu dem Thema Schwangerschaftsabbruch in Österreich auch schon Hefte herausgebracht. Dann gibt es die Bildungsarbeit, genau, da werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten, eben natürlich feministische Themen. Und auch IBUS, das ist die Innsbrucker Beratung für und Unterstützung für Sexarbeiterinnen. Das ist das jüngste Element, das dazugekommen ist, das ist 2013 dazugekommen.
Und bevor wir näher auf den AIP eben eingehen, kannst du nur sagen, weshalb du dich für dieses Thema einsetzt, also vor allem für Schwangerschaftsabbrüche?
Ja, weil, also ich finde, eine Schwangerschaft, das ist sowas Persönliches, und wenn patriarchale Strukturen Frauen verbieten, das wirklich selbstbestimmt zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren, dann finde ich das einfach unmöglich. Also das ist unerträglich, weil es wird einerseits so argumentiert, es ist sowas Schönes, ein Kind zu bekommen, und auf der anderen Seite, wenn man sich aber dann die Strukturen anschaut oder auch die Verhältnisse, denke ich mal, das steht in keinem Verhältnis dazu, dass man Frauen diese Möglichkeit, sich auch dagegen zu entscheiden, abspricht.
Vielen herzlichen Dank. Und jetzt zu dir, Marlene. Wer bist du?
Ja, ich bin eben mit unterschiedlichen Aktivistinnen seit letztem Jahr in meinem neu gegründeten Bündnis ProChoice Innsbruck aktiv. Und das Thema ProChoice oder Aktivismus zu ProChoice hat in Tirol eine lange Geschichte, das du ja eh auch eingangs schon erwähnt, dass wir da noch genauer drauf eingehen werden. Aber das Bündnis hat sich unter anderem daraus ergeben, dass von einzelnen Aktivistinnen eben immer wieder zum Safe Abortion Day, also zum Tag für sicheren Schwangerschaftsabbruch, Aktionen in Innsbruck gemacht worden sind. Und es wurde dann eben auch politisch in Tirol das Thema wieder besonders spannend in den letzten Monaten und letzten Jahren. Unter anderem eben auch, weil der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Tirol extrem eingeschränkt ist. Und da hat es dann einfach das Bestreben gegeben, aktive Sozialeinrichtungen, Aktivistinnen, Menschen, die sich zu dem Thema quasi frisch politisieren wollen, zu verbünden und auch nochmal sichtbar zu machen. Die Forderungen sind schon sehr lange da zu dem Thema. Und durchaus auch mal einer Wut da Luft zu machen, würde ich sagen, dass es einfach schon so viele Faktenlagen und so viele Punkte gibt, warum man dieses Thema eigentlich gar nicht mehr diskutieren sollte oder das eigentlich außer Frage stehen sollte, dass man für ein Selbstbestimmungsrecht zu der Themenlage aufsteht und aber diese eigentlich auch klar verankert. Und vor allem, wie es dann wieder zu medial sichtbarem oder auch vor allem auf Social Media destruktiver Inputs durch jetzt die sich selbst bezeichnende Pro-Life-Bewegung in Tirol gab und auch überregional mobilisiert wurde, gegen den Schwangerschaftsabbruch aufzustehen, war klar, man muss was tun. So, ja.
Also das war quasi der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, so, es gehört eine neue Initiative her.
Ja, vor allem, es braucht ein starkes Bündnis, das auch zeigt, dass es die Forderungen einfach schon lange gibt. Da hast du
ich möchte gerne ergänzend was dazu sagen. Der AIB hat sich ja genau aus diesem Grund sozusagen ist ins Leben gerufen worden, weil das war 1971, hat Doris Linzer, die war damals eben eine 26-jährige, eher dem konservativen Lager zu sich selber zurechnende junge Frau, und die hat es einfach so unmöglich gefunden, dass dieser wichtige Lebensgestaltungsbereich so also sozusagen mit dem Strafrecht so verfolgt wird, dass sie in Tirol, im Heiligen Land Tirol, angefangen hat, Unterschriftenlisten zu sammeln. Und sie ist wirklich in die Geschäfte gegangen, hat auf der Straße Unterschriften gesammelt. Und man muss denken, zu der Zeit war sie noch verboten. Ja, also sowohl die Frau wie auch der Arzt oder die Ärztin, die den Abbruch vorgenommen haben, sind strafbar gewesen. Und sie hat sich eben dann im Zusammenhang mit dieser, das war ja auch von Deutschland aus, und in Frankreich war eben diese große Aktion, ich habe abgetrieben. Und da hat sie eben auch gefunden, in Tirol braucht es unbedingt was. Und das war eben eine sehr heftige Diskussion. Sie hat aber dann doch Menschen, Mitstreiterinnen gefunden, und aus dem ist dann eben der AIB hervorgegangen. Und das war erst einige Jahre später, dass eben dann diese berühmte Fristenlösung, die ja auch nur eine halbe Lösung ist, Gesetz geworden ist.
Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, den AIP gibt es schon sehr lange. Wie würdest du beschreiben, dass die Thematik sie verändert hat, oder ist es ungefähr gleich geblieben, oder wie wird das so aufgenommen?
Das war eben ganz interessant, weil wir haben im letzten Jahr eben ein Heft herausgegeben von den AIP-Informationen zu 50. Jahrgang. Und da habe ich mich genau damit auseinandergesetzt, wie war genau dieses Thema, das ja der Ursprung vom AIP ist, wie ist es anfangs behandelt worden und wie ist sozusagen die heutige Lage. Und ich war da eher deprimiert, weil ich mir gedacht habe, es ist genau das, was in den ersten AIP-Ausgaben gestanden ist, es ist genauso wie heute. Es wird den Frauen einerseits die Heiligkeit des Lebens vorgepredigt, und auf der anderen Seite, wenn sie es dann bekommen haben, dann soll sie sich irgendwie sozusagen selbst aus der Bredouille ziehen. Gell? Und dann haben wir eben auch, also mein Resümee war eher, ja, das ist wahnsinnig schwach, was bis jetzt passiert ist, außer dass die gesetzliche Basis inzwischen anders ist. Und dann haben wir im Verein darüber geredet, und dann hat es dann geheißen, naja, ein bisschen was hat sich verändert, doch man kann offener darüber beraten, also man kann es auch wirklich thematisieren, man kann Adressen jetzt nicht nur unter der Hand weitergeben, sondern man kann offiziell eben Namen nennen oder auch Einrichtungen, und es gibt sogar einen Topf, wo Frauen, die also wirklich sehr wenig Geld haben, können drum ansuchen, und da werden sie finanziell unterstützt, weil es ist doch eine Frage, gell? Also von 500 bis 800 Euro, das ein Abbruch kostet, und dann die Reisekosten halt auch noch dazu. Und also insofern, ich finde, es hat sich wahnsinnig wenig getan, wenn man denkt, das waren 50 Jahre. Es ist sozusagen, man kann sagen, naja, zumindest, zumindest das ist jetzt vorhanden. Und was eben auch noch ein Punkt ist, Frauen können, glaube ich, im eigenen Umfeld eher drüber sprechen, über diese Erfahrung, weil das ist ja auch ganz schlimm, wenn sie einen Abbruch vorgenommen haben und überhaupt mit niemandem drüber reden können.
Es hat wenigstens keinen Rückschritt gemacht, kann man schon sagen, oder?
Hängt davon ab, wo auf der Welt man das betrachtet, natürlich. Mhm. Also ich glaube, was die Elisabeth jetzt auch angesprochen hat, ist, dass es ja irgendwie auch ein feministischer Grundsatz, Wissen zu teilen und dadurch eben auch Bündnisse zu erzeugen, und aber auch als junge Feministin festzustellen, okay, es sind nicht, also Rechte, Frauenrechte, Rechte auf Selbstbestimmung sind nicht einfach da, die müssen halt erkämpft werden und auch weiter erkämpft werden und auch da, man muss sogar darum kämpfen, sie zu erhalten. Und ich denke, das ist was ganz Spannendes, das ist mir auch in der Diskussion mit dir, Elisabeth, oft aufgefallen, dass halt Tirol irgendwie auch so ein Ort ist, besonders hartes Pflaster, besonders stabiler Widerstand. Also da habe ich einfach auch großen Respekt, was da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich auch schon passiert ist. Ich glaube aber auch, dass man hinschauen muss, dass global gesehen das immer auch ein Thema ist, was halt intersektional gedacht wird, also sehr viele Ebenen hat. Also es ist kein Zufall, dass die Neo-Nomenos-Bewegung, also Aufstehen gegen Gewalt, gegen Feminizide, genauso auch für sexuelle Selbstbestimmung aufsteht. Und dabei ist, glaube ich, auch total wichtig rauszugreifen, dass eben sexuelle Selbstbestimmung ein Menschenrecht ist, also von den Menschenrechten abgeleitet werden muss. Und das lasst mich nochmal sagen, dass es eigentlich zu dem Thema keine Diskussion geben dürfte. Und ich glaube aber eben, dass es da auch wichtig ist, wirklich auf Fakten zu schauen, weil es gibt dann jetzt ganz flapsig gesagt zu diesem Punkt, dann kommen die Feministinnen daher und quasi Abtreibung wird als Stadtverhütung oder ähnliches gesehen. Und das ist absoluter Blödsinn, weil die Forderungen gehen auch immer einher damit zu sagen, wir brauchen sexuelle Bildung, wir brauchen Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln. Wir wissen heutzutage auch, wenn wir sexuelle Bildung haben, haben wir ein viel besseres Sexleben, eine viel bessere Augenhöhe in zwischenmenschlicher Beziehung. Wir wissen, dass Kinder, die quasi unter Umständen aufwachsen, die sicher sind und eine auch dann wieder einen guten Zugang für ein gutes Leben halt schaffen, ein gutes Leben für alle, was auch einfach eine ewige feministische Forderung ist oder eine total aktuelle leider wieder. Das ist alles Hand in Hand und deshalb kann man dieses Thema auch nicht so abgetrennt oder auch so, halt auch zu individualisieren im Endeffekt, sondern es ist auch strukturelle Gewalt, die da herrscht. Und das ist das, wofür wir kämpfen eigentlich aktuell. Ja.
Du, Elisabeth, hast ja schon gesagt, welche Sachen ihr macht, um eben dafür zu kämpfen. Marlene, kannst du nochmal erklären, was ihr bei Pro-Choice genau macht, um dafür zu kämpfen?
Ja, also es gibt mehrere Ebenen. Wir machen eben zum einen den Aktivismus auf der Straße, wie ich eben vorher schon erwähnt habe, zum Safe Abortion Day. Dann ist uns wichtig, vor allem auch unter anderem eine jüngere Generation zu erreichen über unseren Social-Media-Auftritt. Und aber ein ganz entscheidender Punkt ist auch die Vernetzung österreichweit und aber auch also im deutschsprachigen Raum und generell. Und da möchte ich auch unterschiedliche andere Initiativen nennen, wie zum Beispiel Aus Prinzip. Das ist eine Vereinigung aus PolitikerInnen und Gynäkologinnen, die eben sich für die Abschaffung des Paragraph 96, also das Thema Fristenlösung einsetzen. Und aber was ich auch immer ganz gern sage, ist, Corona hat uns eigentlich sehr geholfen, auch Online-Vernetzungen weiter zu entwickeln und dadurch eben, wie ich vorher schon gesagt habe, auch Wissen zu teilen und Forderungen klar zu machen. Und da ist es auch gelungen, eben den Safe Abortion Day in allen Bundeshauptstädten dieses Jahr gemeinsam zur gleichen Zeit auch zu organisieren. Und ich finde es da auch schön zu sehen, das merkt man bei dem Thema jetzt, dass Schulter an Schulter einfach auch ein feministischer Ansatz ist, der eine ganz hohe Form von Solidarität lebt. Und da ist uns auch eben wichtig, die unterschiedlichen Bereiche, wo eben schon Personen für das Recht kämpfen, auch zu benennen. Wie die Elisabeth vorher eben auch schon gesagt hat, gibt es eben das Aktionskomitee Schwangerschaftsabbruch, die sich seit Jahren eben für die Finanzierung und also die unterstützen bei der Finanzierung für Verhütungsmittel und für Schwangerschaftsabbrüche und die Beratung eben auch eben weniger stigmatisieren, wie du gesagt hast, mittlerweile machen können. Und es da aber einfach auch Forderungen gab von Seiten der SPÖ, eben wirklich einen niederschwelligeren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen an Krankenhäusern einzubringen. Und das war dann mal kurz so ein Lichtblick, also wo es fast schon ein bisschen Feierlaune gegeben hat, einfach weil das, ja, weil wir überzeugt davon sind, dass das ein Teil von Zugang zu Gesundheitsversorgung einfach ist. Und man sieht aber eben auch, und ich glaube, das ist gerade jetzt ein total wichtiges Thema, dort, wo rechte Kräfte stärker werden, werden auch immer patriarchale Rechte stärker. Und das bedeutet Einschränkungen. Und da müssen wir einfach jetzt ganz aktiv hinschauen. Und auch tatsächlich zu schauen, aus welchem Interesse quasi die Einschränkungen in dem Bereich entstehen. Und das ist eine ganz klare Machtverteilung. Also wenn ich Zugang zu Wissen über meine Sexualität habe, dann bin ich automatisch freier. Und patriarchale Unterdrückung ist immer dort, wo halt sich Macht konzentriert. Und da ist, glaube ich, bei dem Thema auch total spannend hinzuschauen, wer darf überhaupt Kinder bekommen. Weil oft wird das sehr einseitig geführt und da gibt es einige dunkle Kapitel, die ich auch sehr wichtig finde zu nennen, wenn wir über reproduktive Gerechtigkeit sprechen. Also ich möchte da vor allem Loretta J. Ross zitieren, die eben auch darauf hinweist, dass koloniale Unterdrückung und rassistische Unterdrückung in unserer Geschichte einfach bedeutet hat, weiße Vorherrschaft zu fördern und da einfach auch in eine Form in reproduktive Rechte einzugreifen, im Sinne Reproduktion zu verhindern oder zu verbieten. Oder auch beispielsweise, wenn man auf die Behindertenbewegung schaut, dass man da natürlich hinschauen muss, dass immer wieder von Pro-Life beispielsweise kommt, man möchte eben eigentlich nur gute Gene weiterentwickeln und handelt da quasi behindertenfeindlich. Und aber in beide Richtungen, also auf der einen Seite, dass Abbrüche passieren, wenn Behinderungen festgestellt werden oder dass Menschen mit Behinderungen sich nicht fortpflanzen dürfen oder da Einschränkungen gemacht werden. Und das ist unglaublich problematisch und das darf nie wieder passieren. Also besonders dunkles Kapitel ist da die Eugenik. Aber das führt mich eigentlich wieder an Anfang zurück, dass es geht um Wissen, um Macht, um Recht auf Selbstbestimmung und auch das Benennen, wo dann eben reproduktive Unterdrückung passiert und wo wir einfach klar hinschauen können, wer hat das Recht, Kinder zu bekommen, unter welchen Umständen haben wir das Recht, keine Kinder zu bekommen und welche gesellschaftlichen Bedingungen schaffen wir, damit beispielsweise Kinderbetreuung abgesichert ist, dass man finanziell so aufgestellt ist, dass man ein Familienleben so führen kann, dass alle sicher sind, dass wir unseren Feminismus auch hinterfragen, wo vielleicht sich eine weiße Frau denkt, also ja, was ganz anders denkt, als sich eine schwarze Frau denken muss, im Sinne von, sind meine Kinder sicher in einer rassistischen Gesellschaft? Und das passiert eben ganz oft, dass das so heruntergebrochen wird, dass, ja, vielleicht kannst du mich da ergänzen.
Ja, also für mich ist eben immer zentral so diese Selbstbestimmung übers eigene Leben und da gibt es keine Vorgaben, dass jemand dem anderen oder der anderen Person vorschreiben kann, wie sie sich sozusagen unter welchen Umständen sie sich sicher fühlen sollte oder nicht. Ja. Mhm. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir haben in einem der AIB-Hefte, wo wir uns damit befasst haben, eben auch diese Problematik, die du, Marlene, angesprochen hast, mit dieser festgestellten Behinderungen eines werdenden Lebens, ja. Und da ist eben das Gespräch drinnen oder die Erzählung von einem Vater, die erst sehr spät erfahren haben, dass das Kind also wirklich massiv beeinträchtigt sein wird. Und da finde ich das so, so nahegehend, wie er da eben schildert. Also es war jetzt für ihn und für seine damalige Partnerin, also für die Mutter des Kindes, jetzt gar nicht so die Frage, ob sie das abtreiben werden oder nicht, sondern es war eher so die Frage, wie können wir das schaffen, mit der Behinderung das Kind dann zu bekommen. Und wenn dann natürlich die Gesellschaft total auslässt und man sagt, naja, ich habe das euch ja selber ausgesucht, jetzt kommt selber damit zurecht, was natürlich ein sehr großer Versorgungsbedarf ist, wenn ein Kind jetzt nicht so diese normalen Fähigkeiten, normalen Ansprüche leben kann. Und das finde ich zum Beispiel auch immer zu bedenken, gell, dass die Gesellschaft genauso eine Verantwortung hat für die Kinder, die auf die Welt kommen und nicht nur das individuelle Paar und die individuelle Frau. Und da finde ich es immer sehr scheinheilig, wenn man einerseits sagt, ja, also wir sind so eine, sozusagen wir wollen mehr Kinder haben und dann aber die Frau oder das Paar, die Eltern total allein gelassen werden. Und das ist das, was mich immer so empört. Und das ist natürlich, wie du eben sagst, so intersektional eben auch zu denken. Also, dass man da nicht immer nur von weißen Familien ausgehen kann. Und ich meine auch zum Beispiel die Regenbogenfamilie muss man da mit bedenken. Da gibt es einfach so viele verschiedene Konstellationen. Und wenn es stimmt, dass die Gesellschaft Kinder wichtig findet, dann muss sich einfach wahnsinnig viel ändern.
Ja, super spannende und sehr wichtige Gedanken, was ihr gerade beide geäußert habt. Vielleicht gehen wir aber nur mal einen Schritt zurück und fangen beim Allgemeinen an. Marlene, du hast vorher eben gesagt, das Thema wird derzeit nun mal hitziger diskutiert und ist einfach nur mal präsenter. Warum denkt ihr beide, ist es so?
Ja, ich glaube, weil es einfach auch ein Unbehagen oder eine zunehmende Forderung gegeben hat, dass es einfach in Tirol nicht so sein kann, dass ein einziger Arzt Abbrüche vornimmt. Und das war, glaube ich, in Tirol der Auslöser, wo es geheißen hat, der möchte in Pension gehen. Natürlich legitim, wenn man bestimmtes Alter erreicht hat. Und der Arzt aber auch gesagt hat, er tut sich echt schwer, weil er weit und breit niemanden sieht. Und dann ist es natürlich eben auch von Fraueneinrichtungen und von feministischen Einrichtungen dann eben wieder thematisiert worden und wieder an die Landesregierung gebracht worden. Zu sagen, das kann doch nicht sein, dass es nur an einer einzigen Person hängt, ob Frauen jetzt nach, ich weiß auch nicht, Salzburg fahren müssen oder nach Wien fahren müssen und es muss sich da was tun. Und ich glaube schon auch so dieses Jubiläum, weil ich glaube, das war jetzt irgendwie so eine Jubiläum in dem Sinn.
Im negativen Sinn.
Ja, genau. Ja. Das ist halt eine bestimmte Anzahl von Jahren jetzt die Fristenlösung gibt und wenn man dann schaut, was waren da für Erwartungen, wie das eben abgeschlossen worden ist, wo man gedacht hat, ja, das ist einfach ein erster Schritt und man gemerkt hat, also nach diesem ersten Schritt ist eigentlich jetzt nicht viel gekommen, dass man einfach noch einmal mit Empörung dann eben feststellt. Und ich glaube auch, dass die jüngere Generation, die eben jetzt so feministisch aktiv ist, so wie die Marlene, also dass die eben das einfach noch einmal zum Bewusstsein kriegen, wie sie da eingeschränkt sind in ihrer Selbstbestimmung.
Ja, dass die Lage in Tirol auf jeden Fall nicht so ist, wie sie sein sollte, ist deutlich. Wie alarmiert seid ihr aber über die Entwicklungen, die was auch international zu sehen sind, also in der USA, in Polen, in Malta?
Ja, also das ist natürlich also horrend, gell, was man da eben in, gerade für Polen, gell, wo eben offenbar der Rückschritt so ist, dass nicht einmal, wenn Gefahr für Leben für die werdende Mutter ist, dass da in Betracht gezogen werden kann. Und dass wir eben auch, glaube ich, gesehen haben, wie schnell das wieder zurückgefahren werden kann. Und USA, ich meine, das ist ja wirklich also unglaublich, was dort sich an Diskussionen abspielen. Und wo auf der anderen Seite, also dieser Widerspruch ist, auf der anderen Seite, auf der einen Seite eben so diese Recht auf Abtreibung oder auf Selbstbestimmung so in Frage gestellt wird und auf der anderen Seite die Waffen also nur so, ich weiß auch nicht, frei zur Verfügung gestellt werden können, weil man da fragt, was hat das Leben dann tatsächlich für einen Wert? Also wie scheinheilig ist diese Argumentation? Und das finde ich, das hat sie wirklich aufgedeckt, dass es wirklich ein patriarchales Kontrollinstrument ist.
Na, ich glaube auch, weil du Polen angesprochen hast, da ist es halt in meiner Generation das erste Mal wieder extrem nah geworden, wo das passiert, würde ich mal sagen. Und da, ja, da war erstmals einfach in unseren feministischen Gruppen das auch wieder Thema, weil wir kennen eigentlich nur Fotos von Demonstrationen zu Mein Bauch gehört mir etc. und eben oder Erzählungen. Und da bin ich immer recht dankbar, wenn es die Erzählungen auf jeden Fall eben auch gibt. Also Elisabeth und ich sind zum Beispiel auch in der Frauensternchen-Vernetzung aktiv, wo es auch ganz stark darum geht, ja, eben auch zu schauen, welche Kämpfe haben schon funktioniert, auf was kann man auch zurückgreifen. Und ich glaube, was bei uns einfach auch Thema war, weil du jetzt das Alter angesprochen hast, wir haben Aktivistinnen, die sind zwischen Anfang 20 und Anfang 30 vielleicht. Und da wird ja auch generell gesellschaftlich das Thema Elternschaft, ja, wird einem aufgepresst, würde ich jetzt eher manchmal sagen. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, wo sich Menschen dann mit der Fragestellung auseinandersetzen. Vor allem, weil jungen FeministInnen ja immer versucht wird zu sagen, es sind eh alle gleichberechtigt. Also was tut sie da eigentlich noch? Und kann man eh auch gleich an den 8. März denken. Also es ist halt nach wie vor wichtig, aktiv zu bleiben und gleichzeitig kommt da auch was, dass wir, glaube ich, auch eine Dankbarkeit haben, dass schon viel für uns erreicht worden ist, aber halt auch verstehen, okay, vielleicht muss man da auch was übernehmen, damit es so bleiben kann. Ja.
1968 halten die Vereinigten Nationen die selbstbestimmte Familienplanung als Menschenrecht fest. Weshalb ist es wichtig, dass das Menschenrecht auf Selbstbestimmung besteht?
Ja, weil das einfach ein Grundrecht ist, ja. Und gerade das Recht oder Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch für Frauen so essentiell ist, weil sozusagen diese Tatsache, ob ich jetzt ein Kind auf die Welt bringe oder nicht, ist so prägend und so entscheidend für den Rest des Lebens. Und da denke ich mir, also gerade wenn man schaut, wie in unserer Gesellschaft, also die schon kinderfeindlich und auch familienfeindlich ist, also wenn eine Frau dann nicht sagen kann, nein, das will ich nicht, ja, und sozusagen ihr die Möglichkeit genommen werden, das so zu gestalten, also das finde ich einfach empörend.
Wird das Menschenrecht in Österreich eurer Meinung nach erfüllt?
Ja, es geht halt wieder um Bildung von klein auf. Also ich glaube, allein wie Verhütung auf jetzt weiblich gelesene Personen komplett abgewälzt wird oder Menschen mit Uterus abgewälzt wird, zeigt eigentlich, dass auch nicht wirklich ein Interesse besteht, dass es da wirklich Gleichberechtigung gibt. Ich würde jetzt auch sagen, also meines Wissens wird Verhütungsunterricht besser mittlerweile an Schulen. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass es das in allen Bildungseinrichtungen braucht, also auch in der Erwachsenenbildung. Und aber auch, ja, es geht um Wissen und um auch Verantwortungsübernahme. Also wenn ich in jeder Form, wenn ich eine sexuelle Handlung habe, braucht zum einen einen Konsens davor, das ist eine ganz klare Sache. Und aber es braucht auch davor das Wissen, wie ich aktiv Entscheidungen treffen kann. Und es geht halt nicht, dass beispielsweise langfristige Verhütung so teuer ist, dass wir lieber auf sie verzichten, weil wir uns vielleicht Gedanken darüber machen, wie wir unsere Miete zahlen oder unser Essen. Mhm. Also jetzt gerade in Zeiten von Teuerung ist das auch wieder ein Thema. Und ich glaube, dass das auch eine, also sexuelle Bildung ist auch Prävention von Gewalt beispielsweise. Also Zugang zu Bildung bedeutet halt immer auch eine gewisse Form von Freiheit und die Möglichkeit, auch zu bestimmen, was für Beziehungen möchte ich führen, wie diskutiere ich über die auch, was für eine Sprache finde ich dafür, wie spreche ich über Lust mit meinen Beziehungspersonen, wie gehe ich auch aktiv darauf ein, wenn ich beispielsweise in Familienplanung gehe, wer die Verantwortung dafür dann trägt. Weil man erlebt nach wie vor, dass auch die feministischsten Paare dann, nachdem ein Kind auf die Welt kommt, doch einfach wieder in so einem Backlash drinnen sind, weil die Gesellschaft einfach auch nichts anderes zulässt. Also weil wir nach wie vor viel schlechter bezahlte Berufe in den unter Anführungsstrichen Frauenbranchen haben, weil wir nach wie vor Kinderbetreuung nur bis 12 Uhr mittags haben, weil wir beispielsweise, wenn ein zweites Kind kommt, plötzlich die Kinderbetreuungszeiten wieder verkürzt werden. Das ist Wahnsinn. Das ist auch für ein Kind, glaube ich, nicht gut, was bereits in der Gruppe sich eingelebt hat. Und das ist, glaube ich, beim Schwangerschaftsabbruch auch ganz wichtig zu sagen, dass beispielsweise das oft auch Personen sind, die schon Kinder haben, die dann aktiv die Entscheidung treffen, das passt in meine Lebenssituation aktuell nicht rein. Und da hat niemand darüber zu urteilen, ob das dann so entschieden wird oder nicht. Also das muss einfach ganz klar bei der Person liegen. Ja.
Ich möchte noch einmal auf deine sehr grundsätzliche Frage zurückkommen, was heißt, brauchen wir oder wie wichtig ist, sind Menschenrechte und Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft. Das ist einfach ein Menschenrecht, das halt sozusagen als auf den ersten Blick nur Frauen betrifft. Also unsere Demokratie ist aufgebaut auf den Menschenrechten. Also ich war deswegen zuerst ein bisschen, oh, was sage ich da jetzt, weil das so eine grundlegende Frage ist. Und ich denke mir, wenn wir Demokratie verteidigen wollen, ja, dann ist einfach der Bezug auf Menschenrechte sowas von fundamental. Und das ist ja genau der Unterschied zu autoritären Staaten oder totalitären Staaten oder auch totalitären Regimen. Also wo ich mir denke, genau dort werden eben die Menschenrechte missachtet. Ja. Und das ist eben, glaube ich, gerade wo wir uns so drauf berufen und so stolz drauf sind, auf diese Errungenschaften einer Demokratie, wo Individuen ihre Rechte haben und sich auch auf ihre Rechte berufen können und es auch Einrichtungen gibt, an die sie sich wenden können, um ihre Rechte durchzusetzen. Und da, gerade im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbruch, fehlt es total. Und dann kommt eben so dieses Totschlägerargument, dieses vorgeschobene Heiligkeit des Lebens, was ich eben zuerst schon angesprochen habe, wo ich mir denke, es ist so scheinheilig, weil wie die Marlene auch gesagt hat, wenn nicht einmal vom Bildungsbereich her sozusagen eine grundlegende sexuelle Bildung angeboten wird, dass man weiß, wie das überhaupt funktioniert oder was sozusagen zu einer Schwangerschaft führt und dann aber zu sagen, wenn du da mal drinnen bist, dann darfst du auch nicht mehr selbst entscheiden, wie es dann weitergeht. Und was ich eben zuerst schon gesagt habe, dass das so eine fundamentale Schiene im Leben ist, von der man dann eigentlich gar nicht mehr wegkommt. Also Beruf kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich wechsle den Beruf. Ehe kannst du auflösen, weil du sagst, eben, du kannst sogar im Einvernehmen auflösen, du brauchst gar nicht erklären. Aber bei einem, sozusagen, wenn man ein Kind bekommt, also das ist irre viel schwieriger zu sagen, na, hat eigentlich mit mir nichts zu tun, ich gebe es irgendwo ab.
Safe and legal, das sind die Forderungen eben im internationalen Kampf um Selbstbestimmung. Eine Abtreibung in Österreich kostet zwischen 330 und 850 Euro. Das heißt, die erste Forderung ist einmal mit nicht erfüllt. Wie schaut es mit den anderen zwei Forderungen aus?
Also legal ist eben, wie ich schon angesprochen habe, dass diese Fristenlösung einfach ein Kompromiss damals war. Also ich denke, das war halt einfach ein Zugeständnis an die Konservativen, dass man sagt, weil Fristenlösung bedeutet ja, dass im Prinzip der Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor verboten. Ja, also es ist nach wie vor strafbar, sowohl für die Frau wie auch für den behandelnden Arzt. Nur innerhalb der ersten 3 Monate wird diese Bestrafung nicht ausgesprochen. Ja, und das ist eine sehr prekäre Situation, weil es heißt, Abtreibung ist nach wie vor im Strafrecht drinnen, ja, nur mit dieser Ausnahme, eben die ersten 3 Monate. Und da ist es dann eben auch immer sehr heikel, dass man dann eben genau diese Zeit einhält und wo eben dann sehr viele in einen Stress kommen, weil ich meine, wenn eine Frau einen unregelmäßigen Zyklus hat, kann sie auch nicht gleich wissen, in welchem Stadium sie ist oder ob sie da jetzt schwanger ist oder nicht oder ob sich einfach die Regel verzögert. Und das, finde ich, ist zum Beispiel illegal. Gell? Also das betrifft den Aspekt, wo ich denke mir, der ist nach wie vor nicht erreicht.
Und ich glaube, was auch dazu kommt, bei der zweiten Forderung, also Sicherheit oder sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbruch, da ist auch wichtig zu sagen, es gibt eigentlich, also man kann Schwangerschaftsabbrüche nicht verbieten, man kann sie nur unsicher machen. Und wir fordern, dass es einen sicheren Zugang gibt und der besteht halt aus 2 Richtungen. Zum einen, dass die finanziellen Möglichkeiten da sind. Es ist auch total problematisch, dass immer wieder von dem Kind gesprochen wird, sondern ganz am Anfang ist es halt einfach ein Zellhaufen, aus dem ein Kind werden kann. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Man kann beispielsweise ein Papierkügelchen zusammen, ein Papierkügelchen ist ein Bild, ein ganz gutes Bild dafür, glaube ich, wie am Anfang nach einer Befruchtung das auch biologisch aussieht. Und es geht aber einfach um die Selbstbestimmung in dem Teil. Unsicherheit bedeutet eben auch, dass das unter medizinischen Voraussetzungen passiert, dass die schwangere Person da einfach auch keinen Schaden davon trägt. Und da das weiß man einfach zu Genüge heute, dass Personen halt sterben, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche machen wollen, die unter keinen sicheren Bedingungen passieren, weil sie in Lebenssituationen sind, dass das aus welchem Grund auch immer, was sie selbst entscheiden können, halt nicht möglich ist oder sie eben sich dagegen entscheiden.
Ja. Und da möchte ich auch noch ergänzen, dass es ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass von der medizinischen Seite her in der Ausbildung auch drauf geschaut wird, dass die zukünftigen Mediziner, Medizinerinnen wissen, wie das geht. Ja, und eben auch sicher sind und nicht, dass sie aus Unsicherheit dann sagen, na, ich will das lieber nicht machen, weil das ist ja ein Aspekt, warum diese Diskussion ist, warum in Landeskliniken oder halt im Landesklinikum in Tirol dieser Schwangerschaftsabbruch nicht gemacht wird, weil es eben heißt, Ärzte können nicht dazu gezwungen werden. Ja? Und ich weiß nicht, manche berufen sich dann auf den Hippokratischen Eid. Da denke ich mir, das hängt ja auch damit zusammen, wenn sie unsicher sind, weil sie es in der Ausbildung nie ausreichend erfahren haben, weil sie dann nicht die Übung haben, ja, mit Komplikationen, wie geht man damit um? Natürlich sind sie dann eher verunsichert und ziehen sich dann zurück und sagen, na, also ich möchte das lieber nicht machen.
Und es ist auch der einzige Eingriff, der verweigert werden darf, oder? Also,
ja. Eben, es sei der einzige Eingriff, oder medizinischer Eingriff, der im Strafgesetzbuch eben drinnen steht, wie du vorher schon gesagt hast. Frauen können dafür strafbar gemacht werden, rein theoretisch. Man spricht davon einem theoretischen Kriminalisierung. Also was denkt ihr, steckt da für Symbolik dahinter, dass es nur immer drinnen steht?
Na, es ist einfach eine moralische Keule, gell? Dass man sagt, naja, es ist auf jeden Fall ein Verbrechen und es ist jeden Fall, wenn man es dann weiter religiös verbrämt, es ist auf jeden Fall eine Sünde. Aber wir erkennen, dass du halt in einer schwerwiegenden Lage ist. Also diese Selbstbestimmung geht da total verloren, gell? Weil ich auf Gnaden angewiesen bin, dass diese Kriminalisierung nicht zum Tragen kommt. Und eben, ich denke mir, wir wissen, wie schnell dann die Definitionen kippen und wo dann eben dann auf einmal heißt, naja, nehmen wir mal statt in 3 Monaten 2 Monate und dann ist sowieso nicht mehr zu machen. Also eben, das ist die total fundamentale Forderung heraus aus dem Strafgesetz.
Was würde passieren, wenn diese gesetzliche Vorgabe sie eben verändert? Also was hätte das für Folgen?
Also ich glaube, wenn es aus dem Strafgesetz herauskommt, dann kann man einfach sozusagen, dann ist es festgestellt, es ist ein Recht. Frauen haben einen Anspruch drauf und dann kann man auch, glaube ich, viel besser hoffentlich politisch fordern, dass es in vielen Einrichtungen das gibt, dass es finanziert wird, dass es nicht individualisiert wird.
Es das entkapulisiert einfach ja. das Thema extrem. Also ich habe eine Wahlfreiheit, führt ja auch dazu, dass ich mich wirklich auch ohne Angst damit auseinandersetzen kann. Also es gibt ja genug Frauen, die dann entscheiden, oder eben schwangere Personen, die dann entscheiden, ich möchte das Kind bekommen, auch wenn es jetzt einmal passiert. Jetzt ist es halt einfach so, dass man unter Stress sich halt entscheiden muss. Also man muss in einem bestimmten Zeitraum Entscheidungen treffen, die dann sehr langfristige Folgen haben. Und ich glaube, das ist auch einer der problematischsten Vorwürfe, dass es halt ein bisschen so rüberkommt. Ich glaube, ich habe es vorher schon mal so flapsig gesagt, dass die Feministinnen daherkommen und dann alle Kinder abtreiben, und dazu kommen dann noch irgendwie queerfeindliche Aussagen. Also im Sinne von, wenn jetzt alle queer sind, dann wie tun wir da dann weiter? Und es ist einfach eine sehr gute Eingangstür. Also AbtreibungsgegnerInnen nutzen dieses Thema als Eingangstür für generelle Unterdrückung oder patriarchale Unterdrückung aus meiner Sicht, und auch das Aufrechterhalten von patriarchaler Unterdrückung. Und es ist einfach so ein Thema, das halt auch so ein sensibles Thema ist, dass deshalb auch so eine Scham davor besteht, darüber offen zu sprechen. Also eine Scham vielleicht sogar in die Richtung, ich möchte das Kind kriegen, aber auch eine Scham im Sinne von, ich möchte das Kind nicht kriegen. Und dann einfach die Frist oder die Kriminalisierung also durch diese Frist dazu führt, dass man es gar nicht anspricht. Also das ist es beispielsweise, ich habe als Sozialarbeiterin im Jugendbereich viel mit dem Thema zu tun gehabt, und es ist da wirklich darum gegangen, drüber zu sprechen, was möchtest du als Person, wie können wir da hinkommen. Und ich glaube, das ist das Einzige, wie man der Frage begegnen soll. Und nicht meine persönliche Meinung zu der Lebenssituation als Beraterin, sondern hinzuschauen, was braucht die Person selbst gerade, wie kann man das fördern. Und dafür ist einfach eine demokratische Gesellschaftsstruktur verantwortlich, Rahmen zu schaffen, dass es genau so eine Wahlfreiheit gibt. Und das weitet sich ja dann auch auf ganz viele andere Bereiche im Leben aus. Also, aber das ist halt wie so eine Sackgasse, würde ich sagen, wo es immer darum geht, eine Schuldfrage zu stellen, beispielsweise. Und die hat da einfach nichts verloren.
Schon ganz viel geredet, dass eben die Gesellschaft einen großen Einfluss nimmt auf diese Thematik. Wie hängen jetzt aber Schwangerschaftsabbrüche mit Geschlechtergerechtigkeit zusammen?
Ja, in dem Sinn, dass es eine Schwangerschaft einfach das Leben so grundlegend verändert, und aus der Erfahrung heraus Männer sich, also Väter sich einfach viel schneller absetzen können davon. Und dann gibt es dann auch noch so das Bild, naja, die hat dir das Kind angehängt, so wie wenn das ein Machtmittel wäre, und überhaupt nicht gesehen wird, dass für die werdende Mutter oder eben dann die richtige Mutter, gell, also der Alltag wird total anders. Also das habe ich eben aus meiner Lebenserfahrung habe ich das gesehen, dass praktisch der Umstieg von keinem Kind zu einem Kind, der ist so fundamental, dass, also, da denke ich mir, das ist sozusagen, wenn ich da nicht mitentscheiden kann, dann fühle ich mich eben nicht in einer Demokratie und nicht als Individuum, das selbst entscheiden kann.
Und wie denkst du dann, also welches Mitspracherecht sollten denn Männer bei dieser Debatte haben?
Ja, also ich glaube, in erster Linie ist es natürlich eine Frage der Frau. Ja. Ich denke mal, wenn es ein Konfliktfall ist, wenn der Mann sagt, ich will das Kind nicht haben und sie will es schon haben oder umgekehrt, ich meine, das geht in beide Richtungen. Ich finde, wenn es ein Konfliktfall ist, dann braucht es eine Mediation, wie man halt eben auch bei einer Trennung sich eben entweder gütlich einigt und dann eh sozusagen jede Person der anderen das eigene zugesteht und dass das halt sozusagen vielleicht jetzt nicht friktionsfrei, aber dann im Endeffekt konfliktfrei abläuft. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Einspruch des Mannes oder des zukünftigen Vaters, dass das mehr Gewicht haben soll als das der Frau. Also meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall in erster Linie die Frau, die da entscheidet.
Ich finde die Frage voll schwierig, aber ist wahrscheinlich eh auch wieder was für das halt einfach nach der Geburt dann einfach das enorm nochmal auseinanderklafft, was eben jetzt auch in unserem Umfeld dann oft so ist, dass es vor der Geburt halt relativ gleichberechtigt ist, aber danach dann nicht.
Genau, aber wenn man jetzt nur auf diesen einen Abschnitt fokussiert und ich meine, das ist mir jetzt irgendwie, ich habe noch nie drüber nachgedacht, wie ich jetzt dazu stehe, aber ich kenne die Diskussion, gell, dass halt der Vater da genauso und eben das, was ich jetzt entwickelt habe, so im Danke für die Frage. Ist meiner Meinung nach, wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt, dann muss das einfach gelöst werden. Was aber natürlich wieder, also praktisch mit Beratung oder wie auch immer, auf jeden Fall würde das die Entscheidung wieder hinauszögern, weil man ja dann noch einmal länger Zeit braucht, um sich zu entscheiden. Und in dem Fall denke ich mir, wenn es eng wird, dann hat auf jeden Fall die Frau die Hauptentscheidung zu treffen.
Man könnte das natürlich auch nochmal weiterdenken. Also es gibt ja eben politische Entscheidungen auch, die was dazu beitragen, ob man Selbstbestimmung hat oder nicht. Sollten dann eben männliche Personen solche Entscheidungen in der Politik treffen?
Mein erster Impuls auf die Frage, wer da quasi mitentscheidet, ist halt my body, my choice. Bedingungslos. Ich habe aber tatsächlich in meinem Umfeld auch Situationen gehabt, wo ich mir erstmals Gedanken über die andere Seite gemacht habe. Aber ich bleibe trotzdem bei dem, glaube ich, dass es my body, my choice ist. Und es ist halt doch die Person mit Uterus, die das Kind halt austrägt. Und wie die Elisabeth auch auf den Punkt gebracht hat, es passiert ja einfach während der Schwangerschaft, was mit dem Leben, das neu entsteht und der Person, die das austrägt. Und das ist, glaube ich, eine andere Erfahrung, als wenn du der Erzeuger bist. So, ja.
Aber eben um auf deine sozusagen Erweiterung der Frage hinzukommen, weil du gesagt hast, so wie ich es verstanden habe, an den politischen Entscheidungen, ja, wer jetzt hat, ob jetzt zum Beispiel 3 Monate sind und ob Geld dafür zur Verfügung gestellt wird und so weiter, da denke ich mir, da zeigt sich wieder genau das Manko unserer Demokratie, dass Frauen da einfach nicht so vertreten sind, nicht so repräsentiert sind. Und das zeigt einfach wieder, wie die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft eben aufgeteilt sind, dass einfach viel mehr Männer im Parlament sitzen, die eben genau die entsprechenden Gesetzestexte einbringen, formulieren, die Anmerkungen machen, den Rahmen dafür vorgeben, bei der Abstimmung dabei sind. Und ich glaube, das ist genau auch eine der Auswirkungen, warum dieses Thema permanent unbefriedigt irgendwo mit Halblösungen abgespeist wird, weil einfach nicht in unserer Demokratie, dass da keine Geschlechtergerechtigkeit in der Repräsentation und in der politischen Entscheidungsmacht ist. Weil da gibt es ja schon so das Bonmot, wenn Männer schwanger werden könnten, dann würde der Schwangerschaftsabbruch sowieso, dann wäre es keine Frage mehr, ob es sowas geben kann oder nicht. Ja? Und ich glaube, das hängt genau mit diesen politischen Missverhältnissen zusammen.
Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema immer ganz gut dafür hergenommen wird, andere Fragen der Geschlechtergerechtigkeit dann einfach gar nicht diskutieren zu müssen. Also eben, was Familiengründung einfach auch dann für strukturelle Bedingungen braucht. Also es ist ja auch spannend zu sehen, wer ist dann in Karenz, wer hat Care-Tätigkeiten. Wenn ich als Mann mitbestimmen will, dann heißt es aber auch, sich in die Verantwortung mit einzubringen. Und da sind wir dann einfach auch wieder bei der Frage von in Beziehung treten auf Augenhöhe. Ja.
Gehen wir nun mal einen Schritt weiter und reden nun mal über Österreich und wie die Lage hier ist. Es sind circa 30.000 bis 60.000 Frauen, die sich in Österreich schätzungsweise ungewollt schwanger werden und dafür entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Wie wir vorher schon gehört haben, ist es jetzt in Tirol, in Vorarlberg war es auch so, dass es nur einen Arzt gibt pro Bundesland, die was eben auch in Pension gehen wollen zu irgendeinem Zeitpunkt. Wieso ist das eine besorgniserregende Situation, wenn es nur eine Arzt, eine Ärztin gibt, die das durchführen?
Naja, weil ich kann mir vorstellen, das ist einfach auch eine terminliche Frage, gell? Also wie schnell man da einen Termin bekommt, dann auch die Anreise. Und gerade, denke ich mal, in Tirol, wo man eben wirklich sozusagen weitere Strecken in Kauf nehmen muss, um eben dorthin zu kommen. Ja, und dann auch die Anfeindung. Also gerade wenn Tirol so konservativ ist und wenn man dann weiß, es ist der eine, ja, die eine Person oder der eine Arzt, der das macht. Und das war ja auch der Grund, warum in Salzburg da, ich glaube, in Vorarlberg war das, zurückgezogen worden ist, weil da hätte es dann doch eine Lösung gegeben, dass es im Landeskrankenhaus vorgenommen wird. Und dann hat es aber geheißen, nein, also man kann nicht den Frauen zumuten, die einen, die schwanger sind, dass sie neben denen sitzen, die abtreiben wollen. Jetzt machen wir eine eigene Ambulanz für die Abtreibungen oder nur an bestimmten Tagen. Und dann war es aber wieder, ja, aber dann sieht man ja genau, wer da hineingeht. Also man merkt, es ist so besetzt. Und ich denke mal, wenn das verteilt würde auf mehrere Ärzte, mehrere Einrichtungen und so, und dass es eben enttabuisiert und dass es halt viel, viel normaler wird, ja.
Das ist ja auch ganz spannend gewesen, wo quasi, das war mal die ALE-Thema, dass eigentlich niedergelassene Gynäkologinnen die medikamentöse Abbrüche machen dürften. Dass das keiner machen will in Tirol, sondern dann trotzdem auf den einen Arzt verwiesen wird, weil man einfach auch weiß, also wenn man Schwangerschaftsabbrüche anbietet in Tirol, kriegt man Morddrohungen oder wird eben halt auch gebrandmarkt als unmoralisch etc. Und was da halt einfach, wie Elisabeth gesagt hat, das muss auch viel dezentraler möglich sein, weil es gibt jetzt schon wenig Wissen über den Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Und wenn das dann eben mit Distanzhürden noch verbunden ist und auch quasi mit Armut, wie ich vorher schon erwähnt habe, wo halt einfach auch die Frage ist, wie finanziere ich mir überhaupt vielleicht den Weg mal zu einer Beratungsstelle und dann wieder weiter zu dem Termin. Wobei ich da sagen muss, alles, was ich mitbekommen habe, schnell einen Termin zu kriegen bei dem einen Arzt, da bin ich extrem beeindruckt, wie da gearbeitet wurde die letzten Jahre. Also echt Respekt auch unter den Umständen. Aber an mehreren Orten würde eben auch heißen, dass man nicht dieses Thema hat, ich gehe in diese Praxis rein, ist eh klar, was da passiert. Und es würde auch verhindern, dass da Wind gemacht werden kann im Sinne von zu versuchen, moralisch davor noch auf Menschen einzuwirken. Und da gibt es eben auch Beispiele, dass das halt einfacher ist, wenn das einfach in einem Krankenhaus möglich ist. Ja, es würde, glaube ich, fördern, dass man Wissen und auch einen Zugang zu Beratung zu dem Thema einfach bekommen kann.
Wer sind denn aber genau diese Personengruppen, die Leute beschuldigen oder moralische Druck auf diese ausüben?
Christliche Fundamentalistinnen, die das als ihre Meinungsäußerung verstehen oder
na, eben die Moral einfach sozusagen um Frauen insbesondere in ihrer Autonomie und ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das ist einfach meiner Meinung nach ein sehr konservatives Bild, das eben von der Kirche sehr stark vertreten wird, aber schon auch von konservativen Parteien, die da ganz eng verbandelt sind. Und wo es einfach offenbar schwer erträglich ist, dass Frauen autonom und selbstbestimmt und eben ihr Leben leben wollen und dafür eben auch einfordern, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen. Aber eben das ist genau dieser Punkt mit den christlichen Konservativen, die einfach so einen Aufschwung nehmen. Und ich glaube schon auch im Zusammenhang mit den rechten Parteien, die jetzt eben immer stärker werden. Und wo gerade, wo man weiß, in den rechten und rechtsextremen Menschenbildern ist einfach die Rollenaufteilung viel klarer. Also wer was macht, und da ist einfach den weiblich gelesenen Menschen halt einfach zugeteilt, Mutter zu sein. Und mit der Funktion der Mutter auch für den Ehemann oder für den Vater der Hort der Gemütlichkeit und der Behaglichkeit. Also dass damit einfach konservative Bilder in Frage gestellt werden, und die, die sich da verunsichert fühlen, die demonstrieren eben genau gegen diesen einen Aspekt.
Fortführung von Machterhalt eigentlich, oder? Also darum geht's, glaube ich. Und quasi Weiblichkeit in private Räume zurückzudrängen. Und wie du ja vorher auch gesagt hast, warum sind Entscheidungsträger bewusst nicht gegendert in dem Fall, die eigentlich nicht schwanger werden können? Naja, weil ihnen das die Möglichkeit gibt, da einfach aus einem Verantwortungsbereich auch raus zu, also da zu gewissen Verantwortungsbereichen nicht hinzuschauen.
Wie ihr gerade vorher gesagt habt, eben mit der katholischen Kirche, dass die ja einmal wieder ihre Meinung dazu äußert, stark äußert. Das hat man auch gesehen in Vorarlberg, wo das eben war im letzten Sommer, dass es ganz große Demonstrationen dagegen eben gegeben hat, vor dem Landeskrankenhaus. Und auch der Bischof hat seine Meinung dazu geäußert. Wie ungewöhnlich ist es, dass der Bischof gesundheitspolitisch mitbestimmt, was in einem demokratischen Land eigentlich passiert?
Ja, für Tirol weiß ich nur, dass der Bischof, der sich da geäußert hat, wie die Landesrätin Pavlata bei dem Regierungsantritt gesagt hat, so, wir möchten das niedrigschwelliger gestalten, dass da eben das Argument gekommen ist, naja, der Bischof von Tirol ist eben auch der Familien- und Familienbischof, ja. Und deshalb muss er sich genau um dieses Thema eben, muss er äußern und den Standpunkt der katholischen Kirche dazu eben sozusagen ganz stark nach vorne bringen. Aber eben, es stimmt, dass in anderen gesundheitspolitischen Fragen, da würde man sich wahrscheinlich auch sozusagen die katholische Kirche wünschen, dass die zum Beispiel gegen eine Zweiklassenmedizin oder den schwierigen Zugang zu medizinischer Betreuung und kontinuierliche Vorsorgemedizin und so weiter, da würde man sich schon erwarten, dass da eben auch immer wieder darauf hingewiesen wird. Und da hört man aber eigentlich jetzt nichts, soweit ich weiß.
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Bevor wir übergehen zu der Verhütung und sexuelle Bildung, was ihr beide schon jetzt öfter angesprochen habt, würde ich euch nur kurz fragen, die ÖVP fordert eben ein Register für Schwangerschaftsabbrüche auf Bundesebene. In Tirol und in Salzburg steht das auf der Planung. Beeinträchtigt ist das Recht auf Abtreibungen?
Naja, Schwangerschaftsabbrüche müssen anonym gemacht werden können und nicht unter Druck von, ich brauche Begründungen dafür, warum ich das machen möchte. Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass das der Anfang ist. Es wird ja damit argumentiert, man will damit nur rechtfertigen, warum es den niederschwelligeren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen braucht. Aber es ist nicht gut, zu dem Thema Infos zu sammeln, die dann wieder gegen jemanden verwendet werden können.
Und ich finde, also die feministische Forschung hat Länge und Breite erklärt, warum Frauen sich dagegen entscheiden. Das muss man jetzt nicht individuell bei jeder Einzelnen, die eben einen Abbruch haben möchte, noch einmal nachrecherchieren. Also da bin ich, an der Stimme merkt man sich, da bin ich wirklich empört, weil ich mir denke, es ist so ein vorgeschobenes Argument. Man braucht nur die Ergebnisse der Frauen, der Geschlechterforschung anschauen, der feministischen Forschung. Da steht alles drinnen. sozusagen Einkommensprobleme, dann eben auch Wohnungsprobleme, dann eben Karriere, oder mein Karriere klingt jetzt schon immer so toll, aber Fortkommen in der Arbeit, ja, dass man eben, dass Frauen auf Teilzeit beschränkt werden, dass sie allein sind mit der ganzen Arbeit, ja, also eben, da finde ich also dieses Argument, naja, wenn wir herausfinden könnten, warum Frauen das überhaupt tun, ich meine, also ich bin einfach sprachlos, wenn man sowas ernsthaft in einen öffentlichen Diskurs einbringen kann.
Und das Ziel dabei ist ja dann zu sagen, hey, schaut, man braucht das eigentlich eh nicht. Also da habe ich so das Gefühl, also im Sinne von, das sind ja total wenige, wieso müssen wir das irgendwie an Krankenhäusern anbieten? Und ja, das führt mich aber auch wieder zu dem Gedanken, es braucht halt sicheren Zugang. Und sicherer Zugang bedeutet nicht, dass ich in einem Register erfasst werde, weil das einfach eine Gesundheitsleistung sein muss.
Wir haben die letzten Minuten jetzt schon besprochen, dass es nicht alles so rund läuft in Österreich, so wie es sein sollte, und dass es nur einige Punkte gibt, für die man kämpfen sollte. Schauen wir aber nur ganz kurz auf den Extremfall Polen eben. Von 1956 bis 1993 waren Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. Seit Anfang der 1990er wurde das Abtreibungsrecht dann aufgehoben und seit Oktober 2020 ist es nun auch illegal. Dass es natürlich gravierende Folgen hat, steht ganz außer Frage. Was kann aber getan werden, um die Situation, wie sie jetzt in Polen ist, in Österreich zu verhindern?
Genau das, was wir gerade machen, oder? Darüber sprechen, laut bleiben, zu erklären, sich trauen, in das Thema auch reinzugehen. Also ich bin beispielsweise auch immer extrem dankbar dafür, wenn Menschen einfach ihre Erfahrungen zu dem Thema teilen und gleichzeitig aber auch die politischen Forderungen argumentieren können. Und ich glaube, da müssen wir voneinander lernen, auch mal einander zuzuhören, weil das Thema ist meistens eines, wo man sehr destruktiv aufeinanderprallt und beide Seiten der Meinung sind, sie sind die, die Recht haben. Ja, ich glaube, auch deine Einladung jetzt zu der Sendung und über das Thema zu sprechen ist extrem relevant und auch Informationen zu teilen und das bei jeder Gelegenheit. Also das ist wahrscheinlich auch so, jeder, der die Sendung hört, jeder, die die Sendung hört, am besten spricht mit 3 bis 5 Personen über das Thema, dann sind wir schon ganz gut dabei.
Also alle einschalten und teilen.
Na und eben, ich denke mal, ein Punkt ist auch wichtig, so was die Frauensternchen-Vernetzung immer macht, vor Wahlen dieses Thema aufzubringen, in den Wahlkampf aufzubringen und die einzelnen Vertreter, Vertreterinnen zu fragen, wie stehen sie dazu? Und schon auch so mit diesem Selbstbewusstsein, was tun sie, was sind ihre Pläne, dass wir in 5 Jahren oder wenn die nächste Wahl ansteht in diesem Bereich, dass wir da nicht schon wieder vom Gleichen sprechen müssen. Also, dass man wirklich die politischen Verantwortlichen immer wieder auf dieses Thema darauf hinweist. Und die, die so Vorstöße wagen, dass man die auf jeden Fall unterstützt und nicht, wenn irgendwie eine Argumentation vielleicht ein bisschen verhatscht war oder wenn irgendwas nicht stimmt, dass man dann sagt, naja, aber so genau, wir wollten es eigentlich anders. Also, dass man diese Personen einfach wirklich an Unterstützung und an Rückhalt gibt. Also, dass da einfach was weitergehen muss. Das, denke ich mir, ist eine der Möglichkeiten, was wir tun können. Und dann möchte ich noch auf ein Projekt hinweisen. Da gibt es das Georgia Vienia, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Da gibt es eben gerade in Wien eine so Organisation, das ist eben auch so eine oder Initiative. Da werden Frauen aus Polen, die eben genau in Polen keinen Zugang zum Abbruch haben, werden sie finanziell unterstützt. Sie werden ihnen auch die Reisekosten nach Wien gezahlt. Es wird ihnen da eben organisiert, damit sie das hier machen können. Und ich meine, das ist natürlich wirklich nur nur der Tropfen auf dem heißen Stein, aber zumindest gibt es diese Organisationen, dass man die Frauen nicht ganz allein lässt.
Genau, also ich habe es gesagt, einander helfen, darüber reden und dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Zum Thema Schwangerschaft wird ja echt richtig viel berichtet. Es gibt zahlreiche Beratungsangebote, Kurse, Austauschmöglichkeiten, Versorgungsmöglichkeiten. Anders sieht es eben aus bei der Entscheidung, wenn es darum geht, die Schwangerschaft zu beenden. Das Thema bewegt, aber ist gleichzeitig auch sehr verschwiegen. Es wird tabuisiert, wie ihr vorher gesagt habt, und kommt nur in gesellschaftlichen Debatten und politischen Debatten immer mal wieder auf. Was macht dieses Tabu aber eben mit Betroffenen, mit Frauen, die einen Abbruch vornehmen lassen, mit Frauen, die sich dafür entscheiden? Also was löst dieses Tabu eigentlich aus?
Ich glaube, es löst eine starke Verunsicherung aus, weil ja, ich meine, diese Feststellung, dass eine Frau schwanger ist oder dass eben eine Schwangerschaft eingetreten ist, die ist einmal per se schon irgendwie sehr mindblowing. Ja? Also man muss sich erst im Alltag damit zurechtfinden, was heißt das, weil eben, wie gesagt, das Leben danach ist eben anders. Und dann ist eben auch noch der zeitliche Druck. Und ich glaube, das würde fordern, dass man ganz viel drüber spricht. Das ist ja immer, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, hilft es einfach, viele verschiedene Aspekte zu treffen. Und wenn es aber tabuisiert wird, dann ist die Frau einfach isoliert.
In der vierten Ausgabe der Zeitschrift von AEP wird eben von der sexuellen Bildung als Menschenrecht gesprochen. Kannst du, Elisabeth, das erklären?
Ja, das ist das, was ich zuerst gesagt habe. Also um autonome Entscheidungen über sein eigenes Leben fällen zu können, braucht es einfach ein Wissen, eine Aufklärung. Und nachdem in unserem konservativen Umfeld, was ja Österreich auf jeden Fall ist, ist gerade der Bereich Sexualität sowas von tabuisiert. Ja? Also da gibt es dann einerseits nur diese Informationskanal an pornografischen Darstellungen, was ja wirklich sozusagen
nichts mit der Realität zu tun hat.
Ja. Und dann werden eben Junge, der Heranwachsende, dann eigentlich ganz mit sich, sozusagen in ihrer Unsicherheit ganz für sich allein gelassen. Und wenn es aber ein Umfeld gäbe, und das trifft jetzt nicht nur Jugendliche auch, aber halt nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene zu, dass es so ein Umfeld gibt, wo man einfach sich Informationen holen kann, wo falsche Informationen eben zurechtgebogen werden oder halt wieder oder richtig gestellt werden oder auch Horizonterweiterungen, dass es eben andere Arten auch gibt und wo also von Sexualität und das zu leben oder auszuprobieren. Ja. Also ich finde, das ist so wichtig. Und einerseits in der Schule, wobei in der Schule das einerseits der gute Punkt ist, weil alle durch eine Schule durchgehen und da kann der Staat praktisch sagen, was sozusagen ein Bildungsangebot, das an alle kommt. Andererseits aber wieder jetzt nicht diese Lehrpersonen, die permanent in der Schule sind, ja, sondern eben es sollte eine Möglichkeit geben, in Schulen, aber von externen Einrichtungen oder Initiativen oder Gruppenbildung anzubieten, weil es ja doch ein sehr persönlicher Bereich ist, wo Jugendliche eben sich einfach nicht so drüber sprechen trauen mit Lehrpersonen, die sie dann beurteilen. Ja. Also eben, da möchte ich genau darauf hinweisen, auf dieses Heft, das ist der Dezember 2023 vom AIB Informationen herausgekommen und da ist also wirklich sehr viele Aspekte drinnen. Und eben noch einmal zum Zusammenfassen, als Menschenrecht, sexuelle Bildung als Menschenrecht, gehört eben genau dazu, zu einem erwachsenen, selbstbestimmten Leben. Auch so wie ich politische Bildung total wichtig finde, dass ich weiß, warum ich wie wo wähle, gell? Ist es genau das Wissen über den eigenen Körper. Und da ist wirklich so viel, weiß auch nicht, unbekanntes oder halt tabuisiertes Wissen, dass man, glaube ich, zum Teil erschrecken würde, was man da für Antworten bekommt.
Und ich glaube eben, es geht dann dabei auch um ein gewaltfreies Leben immer, also auch beispielsweise die eigenen Grenzen benennen zu können. Und aber auch Räume zu schaffen, wo man eben Fragen offen stellen kann. Und dass es das an mehreren Stationen im Leben wahrscheinlich einfach auch braucht. Wie du auch gesagt hast, eben was auch sexuelle Vielfalt generell betrifft. Welche Erfahrungen möchte ich machen mit meinem Körper? Mit wem möchte ich überhaupt sexuelle Erfahrungen machen? mit welchen Menschen möchte ich das machen? Wie oft ist zum Beispiel auch ein Thema. Und generell auch bei sexueller Aufklärung die Lustfrage zu stellen und auch sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt halt mehrere Aspekte. Es gibt die Gesundheit, es gibt dabei auch das Thema Schwangerschaft, es gibt Lust, es gibt Sprache zu finden, wie benenne ich meinen Körper überhaupt. Das ist ja, glaube ich, auch ein sehr spannender Aspekt. Ich glaube, alle, wie wir jetzt hier zusammensitzen, als Frau Lustorgane selber benennen zu können, ist ähnlich eine Revolution, so würde ich sagen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass in unseren Schulzeiten das vielleicht noch nicht sonderlich viel Thema war. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Social Media oder Internet, dass Menschen auch Zugang zu ihrer Lust finden können, weil sie einfach weil es mehr Angebot gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber da ist eben genau der Kontrollaspekt auch wieder da. Also wenn ich keinen Zugang zu dem Thema schaffe und auch beispielsweise dafür ist Österreich ja auch bekannt, vielleicht sogar versucht aktiv zu verbieten, dass externe Personen in Schulen kommen, die zu dem Thema mit Jugendlichen sprechen, dann geht es dabei auch da wieder Kontrolle, also geht es darum, Kontrolle auszuüben. Und das ist, denke ich, auch ein klares feministisches Ziel zu sagen, eigentlich, wenn wir ein schönes, gutes Sexleben haben, haben wir halt auch ein schöneres Leben. Und das ist halt ein gemeinsames Ziel, weil dadurch auch einfach ein gutes Miteinander entsteht. Und ich glaube, dass das sowas wie die MeToo-Bewegung oder einfach die Auseinandersetzung wo fängt Übergriffigkeit auch an, wie kann ich das ansprechen, wie kann ich das lernen auch zu spüren, weil gerade Sexismus eine so normalisierte Sache oder halt, ja, wie gehen wir denn damit um, Kindern und Jugendlichen zu erklären, wo die eigenen Grenzen beginnen und wie ich die auch austesten kann und meine Wünsche auch benennen lernen.
Ich will gerade beide gesagt, dass zu sexueller Bildung gehört ganz viel verschiedene Themen dazu, unter anderem auch Verhütung. Gemeinsam mit der Slowakei, Ungarn, Belarus und Russland zählt Österreich als Land mit zu den schlechtesten Zugang zu Verhütungsmitteln. Welche Folgen hat das dann für die Personen, die in Österreich wohnen?
Ja, dass sie einfach sozusagen auch nicht Bescheid wissen, was für sie oder welches Mittel am ehesten in Frage kommt. Und ich meine, sie sind sehr teuer. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass dann bei vielen das einfach sozusagen im Laufe des Alltags, wenn das Geld zu kurz ist oder zu wenig ist, dass das halt dann einfach unter den Tisch fällt. Und dass dann aber die Entscheidung eben, was mache ich jetzt mit dieser Schwangerschaft, dann eben umso härter dann noch einmal trifft.
Du hast eben gesagt, sie ist sehr teuer. Welche Chancen und Veränderungen könnte es aber bringen, wenn Verhütung einfach gratis wäre?
Naja, zum einen könnte man die Krankheitsverbreitung auch minimieren. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch das Gefühl, dass in Schule oft einfach so, ist jetzt total heruntergebrochen, aber Sex ist böse, du kannst davon schwanger werden, hab lieber einfach keinen Sex. So vielleicht so der erste Slogan ist, ich hoffe, dass das heute besser ist. Also es gibt auch genug Frauen- und Mädcheneinrichtungen, die ganz andere, extrem wichtige Arbeit machen und da ganz anderes Wording dafür finden. Aber ich glaube, man hätte auch mehr Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Und aktive Entscheidungen treffen, ist ganz klar. Und aber auch, was ich total spannend finde, ist, dass es ja auch einfach unterschiedliche Arten der Verhütung gibt, die einfach nicht verbreitet sind. Also wir haben Pille und Kondom, aber es würde durchaus auch Sinn machen, sich eben mit Geschlechtskrankheiten intensiv auseinanderzusetzen, damit alle halt mal wissen, wie sie die verhüten, also wie sie verhüten können dagegen. Und das würde einfach auch mehr sexuelle Freiheit bedeuten und auch verhindern, dass Dinge, die wir nicht weitertragen wollen, weitergetragen werden. und aber gleichzeitig, wenn ich erkranke, es einfach einen schnellen Zugang dazu geben muss, wie man da medizinisch versorgt wird. Und das muss, glaube ich, auch Hand in Hand gehen, weil die Tabuisierung von sexuell übertragbaren Krankheiten ist halt auch so enorm, oder das Stigma, was darauf lastet, dass das halt auch Menschen in problematische Lebenssituationen stößt.
Und was in dem Bereich, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass Verhütung nicht immer nur eine Frage für die Frauen oder Mädchen sein darf.
Absolut, ja.
Also das erstens einmal, das ist die medizinische Forschung. Natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, weil das ist immer das Argument, es ist einfacher, in den Zyklus der Frau einzugreifen als in die Fruchtbarkeit von Männern. Aber ich meine, das ist auch nur eine Ebene in diesem ganzen Sexualverhalten. Also dass Männer genauso verantwortlich sind, ob eine Schwangerschaft zustande kommt oder nicht.
Das war ein sehr guter Abschlusssatz auf jeden Fall. Für die nächsten paar Minuten habe ich noch drei Fragen an euch. Was muss sich unbedingt ändern?
Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren, kostenfrei, niederschwelliger Zugang und Aufklärung und sexuelle Bildung, weil das führt zu Geschlechtergerechtigkeit.
AIP und ProChoice Innsbruck haben beide Forderungen. Würdet ihr vielleicht die Forderungen nochmal für die ZuhörerInnen hörbar machen?
Ja. Gleichen, gell?
Ja, also es ist eben das, genau wie die Marlene gesagt hat. Also für ein AIP ist auf jeden Fall der Zugang zu Wissen und zu Mitteln, wie eine Schwangerschaft verhütet werden kann, im Fall, dass sie eingetreten ist, eine gute Beratung, das sozusagen entscheidungsoffen, aber die betroffene Person soll auf jeden Fall wissen, was auf sie zukommt und wo sie Unterstützung bekommen könnte. Das machen eben der AIP über die Familienberatung. Dann eben auch über die AIP-Informationen, die wir herausgeben. Und aber auch über die Redebeiträge, die wir an den verschiedenen Gelegenheiten, Safe Abortion Day oder eben den 8. März, immer wieder lautstark mit, also im Verein mit den anderen Gruppierungen, die feministisch tätig sind, eben an die Öffentlichkeit bringen. Und was ich eben auch schon angesprochen habe, im Zusammenhang mit Wahlen immer an die wahlwerbenden Parteien heranzutragen, dieses Thema heranzutragen. Ja. Also eben, ich finde, aus dem Strafgesetzbuch hinauskommen und auf jeden Fall absichern, dieses freie Zugang zu Schwangerschaftsabbruch.
Und allgemeiner gesagt einfach wirkliche Selbstbestimmung. Also es soll einfach jeder Mensch selbst bestimmen können, welche Schritte die Person da geht.
Wenn jetzt jemand eben gerade zuhört und sich denkt, die möchte für das Thema mehr einstehen, die möchte mehr machen, wie kann man denn bei entweder ProChoice Innsbruck mitmachen, wie kann man bei der AIP mitmachen, wie kann man euch unterstützen?
Also wir haben eine sehr ausführliche Homepage, da sind wir sozusagen ganz niedrigschwellig gut zu erreichen. Das ist www.aep.at und da sind unsere Tätigkeitsbereiche genau aufgelistet und auch, wie man mit uns Kontakt aufnehmen kann.
Ich möchte hinweisen auf die Seite safeabortionday.at. Also da sind alle Initiativen österreichweit aufgelistet zu dem Thema. Und ProChoice Innsbruck am besten über Instagram, auch genau über den Namen.
Liebe Elisabeth, liebe Marlene, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für das sehr wichtige Gespräch. Wir hören uns hoffentlich ganz bald und sehen uns auch hoffentlich ganz bald.
Danke, dass wir uns sozusagen so lange hier unsere Positionen darlegen konnten.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
It was 8:49 on a beautiful night day of July. There was not a cloud to speak of, so the orange sun hung lonely in the sky. I lay prone in my cabby home, thinking of fine nappy Jackie and his jazz cat's horn, sliding in a tape of Bird on Verb when suddenly rang my phone. Hey, butterfly, the voice said, slip on some duds, comb out your fro, and slide on down to my pad. The vibe here is very pleasant, and I truly request your presence. A problem of great magnitude has arose, and as we speak it grows. Damn, what could it be, I thought, a juice I bought, and rolled on down to her spot, seeing bros I know.
nose, slapping fives. I arrived and pressed G5. And there was Nikki, looking some kind of sad with tears falling from her eyes. She sat me down and dug my frown and began to run it down. You remember my boyfriend Sid, that fly kid who I love? Well, our love was often a verb, and spontaneity has brought a third. But due to our youth and economic state, we wish to terminate. About this we don't feel great, but baby, that's how it is. But the feds have dissed me, they ignored and dismissed me. The pro-lifers harassed me outside the clinic and called me a murderer. Now that's hate. So needless to say, we're in a mental state of debate. Hey, beautiful bird, I said, digging her somber mood. The fascists are some heavy dudes. They don't really give a damn about life. They just don't want a woman to control her body or have the right to choose. But baby, that ain't nothing. They just want a male finger on the button. Because if you say war, they will send them to die by the score. Aborting mission should be your volition. But if Suda and Thomas have their way, you'll be standing in line unable to get welfare while they'll be out hunting and fishing. It has always been around. It will always have a niche. But they'll make it a privilege, not a right, accessible only to the rich. Hey, pro-lifers need to dig themselves, because life don't stop after birth. And for a child born to the unprepared, it might even just get worse. The situation would surely change if they were to find themselves in it. Supporters of the H-bomb and firebombing clinics. What type of shit is that? Orwellian, in fact. If Roe v. Wade was overturned, would not the desire remain intact? Leaving young girls to risk their health, doctors to botch and watch as they kill themselves. Now, I hate to sound macabre, but hey, isn't it my job to lay it on the masses and get them off their asses to fight against these fascists? So, whatever you decide, make that move with pride. Sid will be there and so will I. An insect till I die, till I die. Rhythms and sounds spinning around, confrontations across the nation. Your block, my block, dreadlocks, what a shock. Land of the free, but not me, not me, not me.
Funky song, but let me not prolong. So check it out.